Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen zu Fazit, der einzigen Sendung hier im Deutschen Radio, die nachts noch live direkt nach dem Schlussapplaus Theaterkritiken sendet. Heute geht's zu den Salzburger Festspielen, aber es geht auch ins Reich der Toten, zu dem der Leichenpräparator und Erfinder der Körperweltenausstellung Gunther von Hagens schon immer eine besondere Beziehung hatte.
Ich habe meinen eigenen Tod angesichts dessen, dass ich ja doch sehr viele Menschen auch fasziniert, die jünger sind als ich, schon so oft gedanklich vorweggenommen, dass ich mich manchmal wundere, dass ich noch lebe. Und insofern ist der Tod für mich nichts Besonderes. Ich sehe ihn eher als das Normale an und das Leben die Ausnahme.
Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Dass seine Ausstellung mit echten präparierten Leichen über seinen Tod hinaus polarisieren werden, das steht außer Frage. Aber sie bewirken eben auch vieles in uns Menschen. Wir erinnern an sein Werk. Und passend dazu heißt es heute bei den Bayreuther Festspielen: Realität oder Wagner in Endzeitstimmung? Ja, das sind die Themen heute hier in der Kultur vom Tage. Die Plastination, das ist ein chemischer Prozess, bei dem biologisches Gewebe dauerhaft konserviert werden kann. 1977 hat Gunther von Hagens dieses Verfahren entwickelt und aus ihm nicht nur eine wissenschaftliche Lehrstunde der Anatomie, sondern auch ein Kunstprojekt gemacht mit echten Leichen. Jetzt ist der Körperwelten-Ausstellungserfinder im Alter von 81 Jahren selbst gestorben. Liam Gutknecht erinnert.
Ein menschlicher Körper, die Haut komplett abgezogen, man sieht jeden einzelnen Nerv und jeden einzelnen Muskel. Für derartige Körperdarstellungen ist Gunther von Hagens weltberühmt geworden. Tote Menschen präpariert und teilweise in Alltagsposen, beim Sitzen oder beim Bogenschießen. Unter dem Namen Körperwelten präsentierte Gunther von Hagens seine Präparate weltweit in Ausstellungen. In Deutschland war sie erstmals 1997 im Landesmuseum für Technik und Arbeit, heute Technoseum in Mannheim, zu sehen. Seine Arbeit brachte von Hagens den Beinamen Mr. Tod ein. Gestört hat er sich daran nicht.
Letztens war ich auf dem Flughafen, eine junge Dame kam auf mich zu. Herr Dr. Tod, wunderbar, dass ich Sie kennenlerne. Und war ganz enttäuscht, dass ich nicht wirklich so heiße.
Sein spezielles Verfahren, die sogenannte Plastination, entwickelte er als Professor an der Universität Heidelberg Ende der 1970er Jahre. Hierbei wird dem toten Körper Wasser entzogen und durch flüssigen Kunststoff ersetzt. Das stoppt die Verwesung des Körpers. Von Hagens schreckte vor nichts zurück. Föten und schwangere Frauen sind in seinen Ausstellungen zu sehen. Auch vor dem Tierreich machte er nicht Halt.
Zurzeit arbeite ich an einem Elefanten. Vielleicht schaffen wir es auch noch während der Ausstellung hier, eine Giraffe reinzustellen. Also ich bin der Plastination mit Haut und Haaren verfallen.
Gunther von Hagens verfolgte das Ziel, die Präparate möglichst ästhetisch darzustellen und wollte mit seiner Ausstellung anatomisches Wissen vermitteln und auch über gesundheitliche Risiken aufklären.
Diese Präparate wirken einmal als sinnliche Erkenntnis über das Gefühl und zum anderen ganz konkret in der Information, die Krankheiten haben wir in die Vitrine verlegt, Gesundes gegen Pathologisches, Krankhaftes gesetzt, erkennt man Raucherlunge, Normallunge, normales Herz, Herzinfarkt, wie verletzlich der Körper ist.
Der Weg dorthin war ungewöhnlich. 1945 wurde von Hagens im deutsch besetzten Polen geboren. In der DDR studierte er Medizin. Nach einem Fluchtversuch saß er 2 Jahre im Gefängnis, bis ihn die Bundesrepublik freikaufte. Was die einen faszinierte, empörte die anderen. Kirche und Politik warfen ihm einen würdelosen Umgang und die Kommerzialisierung von Toten vor. Die Rückmeldungen der Besucher hörten sich jedoch meistens so an.
Gemischte Gefühle, aber es hat mir sehr gut gefallen.
Hat mich sehr beeindruckt.
Ich habe mich gewundert, wie viel medizinische Hilfestellung man bekommen hat. Für mich waren das Interessanteste die Krankheiten, die gezeigt wurden, ihre Folgen, ihre Ursachen.
Seit mehreren Jahren gibt es auch dauerhafte Körperweltenausstellungen, zum Beispiel in Berlin und Heidelberg. Sein Institut für Plastination betrieb er privat. 2008 bekam Professor von Hagens die Diagnose Parkinson, weshalb seine Ehefrau seitdem die Geschäfte weiterführt. Nach Auskunft der Familie und des Instituts ist es der Wille von Gunther von Hagens, dass sein Körper nach seinem Tod ebenfalls plastiniert wird.
Liam Gutknecht über den Plastinator Gunther von Hagens. Im Alter von 81 Jahren ist er gestorben. welche Spuren seine Kunst hinterlassen hat, wie er mit der Körperweltenausstellung das Verhältnis der Menschen zum Tod oder ja vielleicht auch zum Leben geändert hat. Darüber möchte ich jetzt mit einem Todesspezialisten sprechen, mit dem Kulturwissenschaftler und Philosophen Thomas Machow, der sich in Büchern wie Das Leben nehmen, Suizid in der Moderne oder den Todesmetaphern auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Abschieden beschäftigt hat. Guten Abend, Herr Machow.
Guten Abend, Frau Oelschlegel.
Können Sie sich daran erinnern, als Sie das erste Mal von der Körperweltenausstellung gehört haben?
Ich kann mich daran erinnern, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe und habe dann auch einiges Material dazu gesammelt und zusammengetragen. Auch die Auseinandersetzungen, die rund um diese Ausstellung sich entfaltet haben. Also mir ist das schon seit längerer Zeit bekannt und natürlich auch dieser Versuch, eine Grenze zwischen der Inszenierung von Objekten, die eben durchaus nahe auch schon an Kunst sein können und auf der anderen Seite eben aber auch eine Art von Aufklärungsmission über das Wissen vom Körper durch diese neue Plastinationstechnik.
Was hat ihm das denn gebracht, Gunther von Hagens, dass er diese Grenze zwischen, ja, ist das jetzt eine wissenschaftliche Anatomiestudie, eine Vermittlungsarbeit oder eine Installation oder Kunst so verwischt hat?
Ich fand das einen wichtigen Schritt, auch mit Blick auf Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich durch meine Tätigkeit auch unter anderem an der Kunstuniversität von Linz immer wieder in Kontakt gekommen bin. Ich fand das einen wichtigen Schritt. Nicht alles hat mir in gleicher Weise gefallen und nicht alles hat mich in gleicher Weise berührt oder bewegt, aber ich fand das wichtig und umgekehrt war es ja auch so, dass Gunther von Hagens ja auch durch seine eigene persönliche Inszenierung diese Anspielungen auf Josef Beuys und so weiter, war ja sehr sichtbar, dass er diese Intention auch verfolgt hat.
Sie haben gesagt, manche Sachen haben Ihnen nicht so gut gefallen in seinem Werk, andere schon. Was hat Sie denn berührt?
Mich hat in dieser ganzen Diskussion und Auseinandersetzung, die er mehrere Etappen hatte, über die Frage, woher er seine Toten bekommen hat und wie das möglich war, die hat mich ein wenig unangenehm berührt. Die Vorstellung, dass tote Menschen dann zu Plastinaten umgestaltet werden, die dazu gar nicht mehr ihr Einverständnis geben konnten, sondern die zum Beispiel eben womöglich sogar Hingerichtete waren aus China und so. Diese Sachen haben mich natürlich sehr unangenehm berührt, weil auch für die Kunst gilt natürlich, dass das Einverständnis derjenigen, die dabei mitwirken und sei es als Tote, was ganz Wesentliches ist.
Ja, Gunther von Hagens hat das verteidigt. Wir haben ja auch einen kleinen Ton aus einem Interview, wo er dazu Stellung bezieht.
Ich habe niemals Hinrichtungsopfer zu Präparaten verarbeitet. Der Spiegel hat mich gefragt, können die das ausschließen? Nein, natürlich kann ich das nicht ausschließen. Ich kann nicht ausschließen, ob mir solch ein Hinrichtungsopfer unterschoben wird. Aber ich halte das für extrem unwahrscheinlich.
So hat sich Gunther von Hagens in einem Interview zu den Vorwürfen geäußert. In seinen Ausstellungen, die ja 1995 gestartet sind, und das gibt sie immer noch, die Körperwelten, auf die möchte ich mich jetzt beziehen, das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte. Über 50 Millionen Menschen haben sie seitdem gesehen und es sind auch 20.000 Menschen, die sich als Spenderinnen und Spender registriert haben, die also wirklich ihr Einverständnis gegeben haben. Was glauben Sie, warum möchten da so viele Menschen ein Teil von werden?
Ja, es ist eine andere Art des Überlebens, eine andere Art von Unsterblichkeit ist vielleicht zu stark gesagt, aber es ist dasselbe Motiv, das uns dazu bringt, eben auch auf Grabsteinen und das schon seit geraumer Zeit, Bilder der Verstorbenen anzubringen, die dann wenigstens in dieser Form noch präsent sein können. Und gleichzeitig gehört natürlich die Spende an die Medizin, die Spende an solche Zwecke eben auch zu den Anliegen, die Menschen immer wieder auch verfolgt haben. Insofern wundert mich das nicht. Und tatsächlich war die Ausstellung ja so erfolgreich, dass man bis heute davon erzählt, welche Autobahnstaus es bei den gegeben hat.
Aber was sagt das auch über das Verhältnis unserer Gesellschaft zum Tod aus, dass da so eine Bereitschaft da ist oder dass es bei vielen diesen Wunsch gibt, irgendwas zu hinterlassen, irgendwie zu bleiben?
Hinterlassen ist ein wunderbarer und passender Ausdruck und er ist natürlich auch Ergebnis einer Entwicklung, die sich jetzt doch schon seit geraumer Zeit vollzogen hat, nämlich des Abschieds von den großen religiösen und auch philosophischen Träumern von der Unsterblichkeit. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir eben zu Ende gehen, dass wir vergängliche Wesen sind. Und dieses Bewusstsein wird natürlich ein Stück weit auch darin ausgedrückt, dass man zwar noch sichtbar bleibt, aber eben in der Gestalt des Toten, in der Gestalt des Gegangenen.
Und trotzdem gibt es ja aktuell auch total viele Produkte beispielsweise, die man kaufen kann, irgendwelche Mittelchen, irgendwelche digitalen Helfer, mit denen man erstmal gesünder sein kann. Aber wenn wir auf diese Longevity-Bewegung schauen, die ja auch ganz besonders von Tech-Bros, von Tech-Unternehmern wie Peter Thiel, Jeff Bezos, Sam Altman gestützt wird, die investieren ja alle total viel Zeit, nicht um unbedingt nur gesünder zu sein, sondern wirklich um ihre Lebensspanne zu verlängern. Dieser Kampf mit der Endlichkeit des Lebens, der läuft ja momentan eigentlich wieder stärker als je zuvor, habe ich zumindest den Eindruck.
Ja, aber nur in ganz bestimmten Kreisen und nur, wenn man ausreichend Geld hat, um sich diese Maßnahmen käuflich zu erwerben und zu sichern. Es gab eine Zeile, die ist mir im Gedächtnis geblieben aus dem Buch von Yuval Harari, Homo Deus hieß das bezeichnenderweise, wo er schrieb, dass es eben bedenklich sei, dass für so einen kleinen Kreis von den Menschen plötzlich Unsterblichkeit wieder zum Projekt erklärt wird. Immortality is in, schreibt er da, equality is out. Die Gleichheit der Menschen, die doch eigentlich immer auch ein Ziel der Aufklärung und der Bewegungen ab dem späten 18. Jahrhundert war, die scheint zu verschwinden zugunsten dieser Vorstellung, dass einige wenige, einige den Superreichen, sich dann die Langlebigkeit und vielleicht eben sogar die Nichtsterblichkeit sichern können.
Was können wir also mitnehmen von Gunther von Hagens für unser Leben, aber auch für unseren Tod?
Also die Gewissheit, die auch solche Ausstellungen wie die Körperwelten vermitteln, aber eben auch andere Kunstwerke und Kunstprojekte, dass wir eben zu der großen, großen Gruppe von Lebewesen gehören, die vergänglich sind. Die ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig und wichtiger jedenfalls aus meiner Perspektive als die Hoffnungen durch besonders teure Maßnahmen und Praktiken, sich ein längeres oder womöglich gar nicht enden wollendes Leben zu sichern.
Vielen Dank, Thomas Macho, für die Gedanken zum Werk von Gunther von Hagens, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Mit Schnee von gestern, Schnee von morgen hat Literaturnobelpreisträger Peter Handke 2025 einen neuen Bühnentext veröffentlicht, der seitdem aber noch gar nicht auf der Bühne zu erleben war. Heute hat sich der Wunsch des Autors dann erfüllt. Bei den Salzburger Festspielen gab es die Uraufführung und unser Kritiker Martin Thomas Pesel war im Landestheater dabei. Guten Abend nach Salzburg.
Schönen guten Abend.
Der Suhkamp Verlag hat betont, dass dieser Text explizit für die Bühne gedacht ist, nicht nur zum Lesen, sondern vor allem zum Spielen. Gut, jetzt wurde der Text schon einige Monate vor dem Theaterstück herausgebracht. Einige werden also schon gewusst haben, was da auf sie zukommt. Aber hat sich das bewahrheitet? Macht der gespielte Text auf der Bühne Sinn?
Diese Frage ist ein bisschen gemein, weil ob er Sinn macht, da komme ich gleich dazu. Grundsätzlich ist deswegen zu betonen, dass es sich um einen Bühnentext handelt, weil es, wenn man ihn liest, kein dialogischer Text ist, sondern ein Fließtext, so wie man ihn zum Beispiel auch von Elfriede Jelinek kennt, die ja auch explizit für die Bühne schreibt. In diesem Fall bewahrheitet sich aber doch durch diese Übertragung auf die Bühne mit zwei Spielenden, Marina Galitsch und Jens Harzer, dass da eine dialogische Qualität drinnen steckt. Also die beiden nehmen einander das Wort aus dem Mund. Man merkt, dass da immer wieder Fragen vorkommen, die der Sprechende an sich selbst stellt und sich dann auch wieder beantwortet. Es gibt Widersprüche. Eigentlich besteht der Text nur für einen Sprecher, der als der Geher oder der Kreuz- und Quergeher bezeichnet wird. Handke ist ja bekannt als einer, für dessen Werk das Spazierengehen, das Flanieren sehr wichtig ist. Und diese Figur teilt ihre Beobachtungen und ihre Gedanken mit, die von diesen Beobachtungen beim Flanieren möglicherweise ausgelöst wurden. Aber der Text dieser Figur wird zu einigermaßen gleichen Teilen auf Marina Galitsch und Jens Harzer aufgeteilt. Und zum Ende hin taucht dann eine andere Figur auf, die über das Verschwinden dieser ersten Figur spekuliert. Den sprechen dann auch wieder diese beiden.
Ich habe so sehr gerade das Gefühl, dass es regnet. Dabei ist es doch eine Tatsache, dass es regnet.
wenn auch nicht stark, eher sanft, sozusagen lauschig, wie das. Du hörst, du siehst, du riechst ihn nicht, den Regen.
Doch, schau, ich höre. Ich höre, sehe und ich rieche und dazu habe ich ein Gefühl, ein Regengefühl. Meine Volksmusik, wenigstens ein Auftakt dazu. Einsetzen des Regens, vor allem Sommers im Baumlaub.
Und wozu dann deine ewige Körperertüchtigung?
Ja, um die Strapazen des Paradieses zu überstehen.
Jens Harzer und Marina Galitsch, beide sind natürlich ein eingespieltes Team, spielen ja zusammen auch beim Berliner Ensemble. Das Ganze ist eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen. Mhm. Dieses Spazierengehen, ich finde das ganz interessant, weil man beim Denken ja dann Gedanken aus sich heraus haben kann. Vielleicht kommen aber auch Einflüsse von außen auf einen zu. Hat dieser Abend trotzdem eine Geschichte?
Es hat absolut keine Geschichte. Und es fällt auch wirklich sehr schwer, einen Sinn darin zu finden. Auch wenn man die Ankündigungstexte der Dramaturgin Sibylle Baschunk liest, merkt man schon, wie sehr sie sich anstrengt, irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Sätzen herzustellen und einen Bogen, die Handke da geschrieben hat. Es ist so, dass Handke ja immer schon ein bisschen dieses Assoziative, dieses Denkende, dieses Verliebte in längere Worte, die schon lange nicht mehr ausgesprochen wurden, an den Tag gelegt hat. Hier dieser neue Text scheint aber eigentlich nur noch daraus zu bestehen. Das Einzige, was man so ein bisschen als roten Faden entdecken kann, sind so ein bisschen gemeine Horoskopansagen, die besonders Marina Galitsch, Jens Harzer auf Anfrage immer wieder stellt. Aber ansonsten wird der Text von den beiden so gesprochen, als hätte er eine Bedeutung und auch teilweise eine Dringlichkeit. Wenn man sich den Inhalt dann aber zu Gemüte führt, stellt man fest, dass er schon längst wieder irgendwo anders gelandet ist. Also es ist ein bisschen schon wie ein Assoziieren beim Spazierengehen, aber wie das eines alten Menschen, der nicht mehr ganz kognitiv alle Sinne beisammen hat.
Sie klingen jetzt erstmal nicht so ganz begeistert, aber Regisseur Jossi Wieler hat ja eigentlich ein Händchen dafür, komplizierte Texte auf die Bühne zu bringen, oder?
Absolut. Also seine Inszenierung von Angabe der Person war für mich ein großes Highlight damals am Deutschen Theater. Das war ein Text von Elfriede Jelinek. Aber der hatte natürlich einen Inhalt, auch wenn nicht jeder Satz unbedingt logisch eine Geschichte weitererzählt hat. Und diese Inszenierung bestand im Prinzip aus einer Aneinanderreihung von Monologen und trotzdem habe ich mich keine Sekunde gelangweilt. Hier wird versucht, ein bisschen Pep reinzubringen, indem man diese beiden, die ja, wie Sie sagen, ein eingespieltes Team ist, die sind ja auch ein Paar, die raufen dann immer wieder miteinander, die thematisieren, dass sie jetzt gerade den Text vergessen haben oder sich versprochen haben. Die nehmen das alles sehr verspielt, versuchen den Text auch wirklich so ans Publikum heranzutragen. Es wird auch teilweise gelacht im Publikum, aber ich fühlte mich ein bisschen, als würde man mir des Kaisers neue Kleider vorführen und einige trauen sich halt nicht zu sagen, dass da eigentlich nichts ist.
Nicht ganz überzeugt, unser Kritiker Martin Thomas Pesel von den Salzburger Festspielen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und die nächsten drei Aufführungen von Peter Handkes Stück Schnee von gestern, Schnee von morgen, die sind schon ausverkauft, aber Sie können sich selbst überzeugen vom Stück, denn für den 2., 4. und 5. August gibt es noch Karten. Tirol in Berlin. Das heißt es in diesem Sommer bei den 22. Europäischen Kulturtagen in der Hauptstadt. Im ersten Moment kommen da natürlich Bilder von Skipisten, Wanderwegen oder gutem Bergkäse in den Kopf. Aber die Ausstellung mit dem Namen Die Berge Tirols im Museum Europäische Kulturen in Berlin zeigt, es geht um viel mehr als nur ein Klischee. Mona Gnahn hat sie vor der Eröffnung am Mittwoch besucht.
Der Berg ruft. Auch im Berliner Flachland.
Warum Tirol? Wir haben eine ganz bedeutende Sammlung an Tiroler Objekten und wir haben einfach auch gemerkt, schon bei der Vorbereitung, dass das Thema einfach Spaß macht, dass Tirol, die Region, viele spannende, wichtige Fragen, die überall in Europa und in der Welt gerade viele Menschen beschäftigen, sei es Klimawandel, sei es Tourismus, sei es Ernährung, in Tirol nochmal wie in so einem Brennglas zusammengefasst sind in den Bergen.
Sagt Kurator Moritz Römer. In den Bergen sei die Natur noch empfindlicher für den Klimawandel. Der Temperaturanstieg in den Ostalpen fast doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Das beeinflusst die Landwirtschaft, Naturkatastrophen, den Tourismus und die Menschen, die in Tirol leben. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Tiroler Perspektiven möchte die Ausstellung mit einigen Vorurteilen aufräumen.
Wenn man von Berlin auf die Berge schaut, dann denkt man, die Leute sind abgeschnitten in ihren kleinen Tälern, weit weg von der Welt. Und unsere Kollegin Edith Hessenberger von den Ötztaler Museen hat uns eben darauf hingewiesen, nein, das ist total ahistorisch. Die Berge, gerade die Tiroler Berge, sind ein riesiger Austauschort. Da sind schon in der Antike, gab es da schon ganz bedeutende Straßen und sogar schon in der Zeit von Ötzi gab es da ganz viel Handel und Austausch in der ganzen Region.
Ötzi, den sieht man in der Ausstellung auch, aber nur auf einem Bild als Reproduktion. Dafür gibt es andere archäologische Objekte zu begutachten.
Diese Vitrine ist eine von meinen Lieblingsvitrinen.
Moritz Römer zeigt auf Fanta-Dosen und eine Bifi-Verpackung im 70er-Jahre-Design. Verkrustetes Besteck, ein Pantoffel aus Holz mit Lederriemen und eine alte Gletschereisprobe. Also eine Plastikdose mit Beschriftung, in der jetzt nur noch Wasser schwappt.
Früher durfte man den Müll auf den Hütten ganz legal einfach in die Gletscherspalten reinschmeißen. Das kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen. Und dieser Müll, der eben in diesen Gletscherspalten war, kommt natürlich jetzt durch das Abschmelzen der Gletscher langsam wieder nach oben.
Die Ausstellung erzählt vom Boom des Alpinismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Landwirtschaft und den Schutz vor Lawinen bis hin zum Bergsport. Kapitelartig und in bunten Collagen macht das Museum der europäischen Kulturen die Facetten Tirols erlebbar, und zwar anhand historischer, aber auch zeitgenössischer Objekte. Spannend ist das Verhältnis von Alt und Neu in den Traditionen, die es noch immer gibt.
Wir haben gedacht, zum Anlass dieser Ausstellung schauen wir mal, wie solche Kostüme eigentlich heute aussehen, weil wir sowas natürlich immer von früher haben.
Sagt Moritz Römer, als wir uns einer lebensgroßen Glasvitrine nähern, deren obere Hälfte mit zwei weißen Vorhängen verdeckt ist.
Wir haben uns einen Schluchtenteufel hier extra erworben, der sozusagen eine neue Generation von Kostümen und Masken repräsentiert, die eben viel stärker auf so eine Horrorfilm-Tradition aufbauen. Und eben durch die Verwendung von neuen Materialien, wie zum Beispiel Plastik, eben eine sehr viel realistischere Darstellung, als jetzt zum Beispiel solche Holzmasken zeigen können. Wir haben allerdings hier so einen kleinen Vorhang davor gemacht, weil diese sehr realistische Darstellung tatsächlich sehr gruselig ist und wir wollten niemanden verschrecken. Aber kann man mal reinschauen, sieht nämlich wirklich ganz schön fies aus, finde ich.
Aus der Vitrine grinst ein zur Fratze verzerrtes Gesicht mit Reißzähnen, gekrönt mit riesigen Ziegenhörnern, rote Risse und Kratzer über dem furchigen, wulstigen Gesicht. Neben dem teufelähnlichen Krampus hängt ein Bild, das zeigt, was für Menschen eigentlich unter so einem Monsterkostüm stecken. Eine Gruppe grinsender junger Männer in Lederhosen und Skischuhen auf einem Berg. Weiß und männlich. Das allein ist Tirol aber nicht, wie auch ein Gemälde der Ötztaler Künstlerin Lilé Imperator zeigt.
Das Werk heißt Die Tirolerin und setzt sich eben so damit auseinander, dieser Frage, wer gehört in die Berge, wer darf sich das aneignen, wer wird als zugehörig gesehen.
Im Mittelpunkt des Gemäldes steht eine schwarze Frau mit türkisem Haar, die trittsicher einen Berg besteigt, obwohl ihr der Hut ins Gesicht rutscht. Sie trägt ein Dirndl, rot-orange und hebt den Blick zielsicher in die Ferne.
In ihrem Kommentar spricht die Künstlerin Lilé Imperator eben auch darüber, was es für sie als schwarze Frau aus dem Ötztal bedeutet, dass Leute immer wieder in Frage stellen, dass sie eine in Anführungszeichen echte Tirolerin ist.
Die Ausstellung blickt also gleich über mehrere Tellerränder, sowohl über den Tellerrand Tirols als auch über den Tellerrand Berlins. Und tatsächlich teilen beide sogar einen gemeinsamen Horizont.
Berlin und Tirol haben eine ganz, ganz enge Verbindung und auch schon sehr, sehr lange. Sei es irgendwie die Alpenbälle, die ab Ende des 19. Jahrhunderts hier in Berlin gefeiert wurden, von der Sektion Berlin zum Beispiel. Sei es dieses Foto von der Schuhplattelgruppe, wo eben Leute hier in Berlin traditionelle Tiroler Kultur gefeiert, geübt haben.
Noch immer stehen 6 Hütten der Berliner Sektion, also der Berliner Mitglieder des Alpenvereins in Tirol. Der Austausch zwischen den Regionen bleibt eng, beim Wandern und beim Jodeln.
Es gibt die Jodelschule Kreuzberg, die bei uns den Jodel-Workshop auch machen wird. Also diese Faszination hält auch irgendwie bis heute an.
Bergsteigen, Jodeln, Wandern. Ein bisschen Klischee bleibt dann doch. Damit spielt die Ausstellung. Zu erleben an der Hörstation im Song Mountain Goat, also Bergziege, der Rapperin Nenda aus dem Ötztal. You can find out within weeks what the mountains hold. Might be shit, but also might be gold. Manchmal ist das Leben so schön. Was man in den Bergen findet, kann laut Nenda alles sein. Gold oder Schmarrn. Im Museum der Europäischen Kulturen ist das auf jeden Fall Vielfalt.
Mona Gnahn über die Ausstellung Die Berge Tirols, die mehr zeigen als das Klischee. Am 29. Juli wird sie im Museum Europäischer Kulturen eröffnet und läuft dann ein knappes Jahr lang. Und bis zum 23. August gibt es im Rahmen der Europäischen Kulturtage in Berlin auch einiges an Begleitprogramm und Veranstaltung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Anschlag auf den Berliner CSD beschäftigt auch die Kulturszene. Der Schauspieler Kida Ramadan berichtete auf Instagram von über 1000 Hassbotschaften auf seinem Account. Er rief dazu auf, zuallererst über die Opfer zu reden. Außerdem distanzierte er sich von der Tat und sagte wörtlich: Das ist nicht der Islam ist Frieden. Der Schauspieler Clemens Schick schrieb: Wir sind die Popstars, die ihr feiert, die Filme, die ihr liebt, die Kunst, die euch bewegt. Wir sind viele und wir werden nicht weggehen. Im Deutschlandfunk Kultur warnte der Schriftsteller Ozan Zakaria Keskingelic, die Gefahr zu unterschätzen.
Man muss begreifen und darf das auch nicht unterschätzen, dass Queerfeindlichkeit in islamistischen Ideologien nicht einfach ein Randthema ist. Das ist ein ganz zentraler Baustein. Hier reicht sich im Grunde auch die islamistische Ideologie die Hand in Richtung Rechtsextremismus, in Richtung verschiedener queerfeindlicher Ideologien. Es ist ja ganz grotesk im Grunde, dass das in einer Zeit passiert ist, in der wir uns auch in Deutschland die Frage stellen müssen, wie ernst meint das die Politik eigentlich auch mit der Förderung, auch von der Sichtbarkeit und der Unterstützung von queeren Leben.
Der Schriftsteller Ozan Zakaria Keskinkilic, Autor des Romans Hundesohn. Aus Frankreich wird schon wieder ein Diebstahl aus einem Museum gemeldet. Betroffen ist das Musée du Pays Châtillonnais im Burgund, das Funde aus der fürstlichen Grabstätte von Vix aus der frühen Eisenzeit beherbergt. Diebe schnappten sich dort am helllichten Tag einen 2500 Jahre alten goldenen Halsreif, etwa ein Pfund schwer, keltisch, mit Löwen- und Pegasus-Verzierungen. Er soll der Fürstin von Vix gehört haben. Französische Medien berichten, dass der oder die Täter so taten, als seien sie normale Besucher. Dann zerschmetterten sie die Vitrine und flohen durch den Haupteingang. Das Museum hatte nach zwei gescheiterten Einbruchsversuchen seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Erst Anfang des Monats hatten Diebe aus dem Lalique-Museum im Elsass Juwelen im Millionenwert gestohlen. Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Wiener war langjähriges Ensemblemitglied am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt. Im Fernsehen war er hierzulande vor allem aus dem Tatort bekannt. Er arbeitete mit Regisseuren wie Klaus Peimann, Jürgen Flimm, Hans Neuenfels, Ruth Berghaus und Leander Hausmann zusammen. Krisch spielte außerdem in David Schalkos Erfolgsserie Braunschlag. In Götz Spielmanns Oscar-nominiertem Filmdrama Revanche hatte er die Hauptrolle. Charlie XCX hat's jetzt in die National Portrait Gallery in London geschafft. Sie, genauer gesagt ihr Foto, hängt jetzt dort neben Porträts von Shakespeare und Elton John. Die Galerie, die historisch, aber auch zeitgenössisch wichtige Persönlichkeiten ehrt, bezeichnet die britische Musikerin als eine der prägenden Künstlerinnen unserer Zeit. Das Bild wurde vom britischen Fotografen Harley Weir aufgenommen und zeigt sie im weißen Top und offener schwarzer Jeans an eine Wand gelehnt. Vor zwei Jahren hatte Charlie Brett veröffentlicht. Das Album bewirkte, dass der Begriff Göre oder das dazu passende Adjektiv görig zum Lebensgefühl, Motto und Gegenentwurf zur Selbstoptimierung wurde. Das englische Wörterbuch nahm das Wort auf. Kamala Harris nutzte es im US-Präsidentschaftswahlkampf. Charlie macht Musik, seit sie 14 ist. Ihr achtes Album, Music, Fashion, Film, kam Ende vergangener Woche raus.
Und auch heute Abend gehen wir wieder nach Bayreuth zur 150. Jubiläumsausgabe der Richard-Wagner-Festspiele. Da gab's neben dem Auftakt zum großen KI-Ring Rheingold eine Kinderoper. Aber wir dachten, heute schauen wir mal auf einen etwas anderen Programmpunkt, und zwar auf das immersive Diskursprogramm des Berliner Musiktheaterkollektivs Hauen und Stechen. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs steht irgendwo auf einem Parkplatz in der Nähe von Bayreuth. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Bislang habe ich nur gehört, Sie wurden heute zum Teil der Gralsgesellschaft. Was war da los?
Ja, ich bin erstmal ganz glücklich, dass ich meine Haarpracht, die ich einige Zeit tragen musste, jetzt nicht mehr tragen musste. Denn es begann in dem ersten Teil heute schon, heute Mittag um 12 Uhr, unter dem Titel Klingsau-Wagner inklusiv, darum, dass Darstellerinnen und Darsteller eben mit geistiger Beeinträchtigung dort ihre Sicht auf Wagner zum Besten gegeben haben, gesungen, rezitiert. Es gab auch einen Diskurs darüber, inwieweit eben Diversität und Inklusivität eben mit Wagner zusammengehen. Aber wir alle, die da teilgenommen haben, erstmal eigentlich vermeintlich nur als passive Zuschauerinnen und Zuschauer, die wurden zur Gralsgemeinschaft des Parsival. Also wir bekamen alle so weiße Leibchen um und blonde Zöpfe. Die erstaunlicherweise sehr nach Pferd rochen. Ich weiß nicht genau warum, aber es war so.
Da spalten sich ja die Meinungen immer, ne? Manche Leute finden das toll, wenn man mitmachen kann. Andere denken, oh nein, jetzt muss ich hier im Publikum auch irgendwie Teil sein einer Performance oder Inszenierung. War Ihnen das im Vorfeld klar, dass da auch was von Ihnen erwartet wird, die einfach nur dabei sind im Publikum?
Nicht so ganz. Also dieses Kollektiv Hauen und Stechen arbeitet völlig unterschiedlich. Und Julia Lowski hat diesen, ja nicht Abend kann man sagen, sondern diesen gesamten Tag im Wesentlichen als Regisseurin gestaltet. Und das ist so, dass mal diese Projekte des Kollektivs wirklich einfach Opern sind, die dekonstruiert werden, die wild durch den Reißwolf der Gedanken und Assoziationen gehen. Auf der anderen Seite sind es dann aber auch fast Diskurse-Themen. Denn heute war das so eine Mischung aus Performance und durchaus ernst gemeinten Diskurs. Und es war schon ganz berührend, die Darsteller dann die mit Einschränkungen eben auf der Bühne auch zu erleben. Die haben sich also Wagner insofern genähert, dass es geht ja beim Parsival um den Heiligen Gral, und das war ein Darsteller, der ja auch gemalt hat und der so ein bisschen undeutlich gesprochen hat, weil das eben eines seiner Einschränkungen ist, und der selber sich entpuppt hat als der Gral. Also der Gral ist buchstäblich ein Mensch hier gewesen, da kommt so ein deutender, performativer Moment mit hinein. Es gab allerdings auch Gesangseinlagen, und wir hören jetzt, wie Luis Edler, der ist Ensemblemitglied beim Berliner im Theater Tikva, ja, eigentlich seine Variante des Parsival singt.
Parsival, du kleiner Abenteurer, du weißt doch nicht mal, wie du heißt. Du hast ein spannendes Leben.
Ja, man merkt schon, die Töne sitzen nicht alle so ganz. Das ist aber nicht jetzt irgendwie blöd gemeint, sondern das ist eben das, was dieser Darsteller, dieser Sänger eben gerade kann. Und er macht das voller Herzblut, und damit macht er es, um dieses blöde alte Wort zu verwenden, wirklich authentisch und berührt auch. Und dieser erste Teil zunächst, der war also wirklich stark. Wir hatten dann eine ganz kurze Pause, und dann ging es schon in den zweiten Teil unter dem Titel Wundenschau, Wagner in Endzeitstimmung. Und da ist etwas passiert, was ich immer mal mir dachte, ach, das wäre eigentlich schön, wenn man die Möglichkeit hätte. Es gab ein für mich erstes Kennenlernen mit einer umstrittenen Figur, nämlich mit Winifred Wagner. Also das ist ja nun eine der besten Freundinnen von Adolf Hitler gewesen, hat ihn da immer beherbergt und hat in diesem legendären langen Interview mit Hans-Jürgen Süberberg auch gesagt, also käme Hitler heute zur Tür rein, ich würde ihn ganz genauso wie immer herzlich begrüßen, die da also relativ wenig Probleme mit hatte. Und da ist nun vor allen Dingen unter der Leitung der wirklich sehr, sehr klugen Dramaturgin Maria Buschor ist auch eine Mischung entstanden aus Diskurs über die Geschichte Bayreuths und über Winifred, auch da mit einer Komponistin und Künstlerin Alexandra Holtsch und einer Theaterwissenschaftlerin, nämlich Ulrike Hartung, die sich gerade bei Wagner und in Bayreuth sehr auskennt. Aber wir hatten auch noch eine Schauspielerin, nämlich Gina-Lisa Maywald. Und die spielte die gute Winifred Wagner, und die spielte sie in der Form, dass sie kochte. Wir haben alle arme Ritter bekommen. Und es wurde also gebrutzelt. Es wurde auch ein bisschen an der Grenze zum Feueralarm, sehr viel Rauch entstand da. Und die
auf der Probebühne 4.
Wurde immer wütend. Ja. Auf der Probebühne 4, die Winifred wurde immer etwas wütender, und als dann mal Fragen kamen zur Geschichte, ich habe dann erlaubt, einfach zu fragen, also Meisterin. Ich dachte, das ist in dem Fall dann doch die angemessene Ansprache, damit sie überhaupt reagiert. Wie sehen Sie denn die heutige Entwicklung von Bayreuth, worauf sie so reagierte, dass sie sich die Ohren zustopfte und ganz viel arme Ritter selber wirklich gefressen hatte, um nichts zu sehen, nichts zu hören und nichts zu merken? Das war schon eine virtuose Performance.
Es klingt auf jeden Fall auch unterhaltsam. Es war ja dann doch ein langer Tag, diese verschiedenen Programmpunkte hintereinander. Und ich glaube, es hatte aber auch den Anspruch, ja, eine wissenschaftliche Herangehensweise mit reinzubringen. Wie hat das dann funktioniert? Auch dieses Sprechen über das, was man gerade gesehen hat. Wie wurde das auch angeleitet?
Das wurde, muss ich sagen, schon sehr, sehr detailliert gemacht. Also das war fast so ein kleines Symposium. Das Publikum war da auch durchaus interessiert und hat Fragen gestellt, Rückfragen gestellt, hat das Ganze kommentiert, was es gesehen hat, aber auch einfach nochmal wirklich zur Aufarbeitung der Geschichte. Es ging eben darum, was ist dieser Mythos Bayreuth? Was sollte sich vielleicht doch ändern? Was sind das für Geister, die da rumspuken? Warum ist das wirklich so, dass es diesen unfassbaren Applaus immer gibt nach jeder Aufführung? Diese Idee des Pilgerns. Wir haben ja nur eine so eine Stätte in unseren Landen, in unseren Breiten. Das alles wurde auch thematisiert und ich fand, das muss ich sagen, insgesamt sehr gelungen, denn dieser Diskurs Bayreuth, unter dem das ja eigentlich stattfindet, war bis jetzt eben eher eine akademische Sache und diese Mischung aus Performance, Verrücktheit, Assoziation und Wissenschaft finde ich sehr, sehr gelungen. Mhm. Der einzige Haken für mich war, es ist schlecht angekündigt gewesen, beziehungsweise erst eine Woche vorher und ich habe sogar den Eingang zur Probebühne fast nicht gefunden und wir waren nicht viele Leute. Und das ist verbesserungswürdig, das mehr zu kommunizieren. Es gibt jetzt noch eine zweite Variante, ein bisschen veränderten Team, nämlich übermorgen 13 Uhr. Und es ist freier Eintritt für alle auf der Probebühne 4 bei den Bayreuther Festspielen. Also das als kleiner Tipp vielleicht für alle, die da vielleicht auch keine Lust haben, im Festspielhaus sich den Po kaputt zu setzen über 5 Stunden, sondern eben an so einem Format teilzunehmen.
Ja, vielen Dank für den Tipp und für den Erlebnisbericht heute in Bayreuth. Jörn Florian Fuchs.
Gerne, danke.
Wie gesagt, das Programm des Berliner Musiktheaterkollektivs Hauen und Stechen, das können Sie dann auch nochmal in den nächsten Tagen erleben, übermorgen und am Mittwoch. Der Eintritt ist frei.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Das ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
In unserer neuen Sommerserie schauen wir mal auf das, was klappt, auf neue Orte in der Kulturwelt, die wir in diesem Jahr dazugewonnen haben. Auch wenn das natürlich manchmal ein Weilchen gedauert hat, bis es dann soweit ist. Im Fall des neuen Guggenheim-Franchise-Ablegers in Abu Dhabi ganze 20 Jahre, ob sich das Warten gelohnt hat, bespreche ich jetzt mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Hallo.
Hallo.
Wie ist das, wenn man auf dieses neue Museum, dieses Gebäude zuläuft?
Das ist schon faszinierend, weil das ist wirklich wie so eine, naja, das ist jetzt ein Klischee, eine Fata Morgana. Also man glaubt es wirklich nicht, weil man ist auf dieser sehr, sehr interessanten Halbinsel. Saadiyat Island heißt das. Man kommt vielleicht gerade aus dem Louvre Abu Dhabi raus und ist noch ganz betrunken von der fantastischen Architektur, die man da gesehen hat. Und dann biegt man um die Ecke und dann ist ganz vorne am Wasser diese wirklich riesige Architektur. Frank Gehry hat da so konisch zulaufende Röhren wie so aufeinander gestapelt und kombiniert mit so Kuben, Blöcken und wie bei ihm immer, also sieht so ein bisschen hingeworfen aus, ist aber dann wahrscheinlich extrem ausgefuchst und das ist halt vorne am Wasser, in 3 Richtungen ist es vom Wasser umgeben und es nimmt, glaube ich, so ein bisschen auf diese Form von so Wellenbrechern. Also da hat man ja auch immer so gestapelte Objekte, Formen und so ähnlich sieht dieses Museum auch aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, das ist viel, viel größer, als ich gedacht hätte. Ist wirklich riesig.
Und konnten Sie auch rein, weil offiziell ist das Museum ja noch nicht eröffnet?
Leider nein. Also die in Abu Dhabi sind immer extrem streng. Also ich habe mich mit der Direktorin getroffen, Stefanie Rosenthal, die hat mir auch viel erzählt, aber man darf nicht rein. Also die sind so, nee, geht gar nicht und die verraten noch nicht mal, wann es genau eröffnet. Also wir warten ja alle schon seit Jahren, dass es eröffnet. Eigentlich hieß es, im vergangenen Jahr sollte es eröffnen und auch Stefanie Rosenthal hat nicht gesagt, wann genau, sondern sie hat gesagt, wenn alles gut läuft, kann man die Architektur im Herbst besichtigen.
2006 wurde damit angefangen mit diesem Gebäude. Es sind jetzt also 20 Jahre. Warum zieht sich das so lange? Ich meine, Frank Gehry hat zumindest die Eröffnung des Gebäudes auch gar nicht mehr miterleben können. Er ist ja 2025 gestorben.
Ja, man ist ja fast froh oder erleichtert, dass es auch in anderen Teilen der Welt mal nicht klappt und Dinge nicht fertig werden und nicht nur wir in Deutschland Dinge nicht hinbekommen. Ich glaube, das war einfach eine Kette von Dingen. Erstmal gab es Probleme im Bau. Der Bau ist extrem ambitioniert. Dann gab es sehr viel Ärger über die Arbeitsbedingungen. Da wurde international protestiert, weil gesagt wurde, dass die Arbeitsbedingungen viel zu hart und gefährlich sind für die Arbeiter aus aller Welt, die da hingekommen sind. Dann kam Corona und irgendwann war eh auch nicht klar, ob sie es überhaupt fertig machen. Und dann hat sich, glaube ich, dann die Tourismusbehörde Abu Dhabi, die das Ganze finanziert und auch plant und durchführt, dann aufgerafft und gesagt, nee, wir brauchen das, wir machen das jetzt. Das ist einfach so ein Ankerprojekt von diesem extrem wichtigen Kulturdistrikt, den sie da aufbauen. Und deswegen wird es jetzt auch fertig gemacht.
Auch wenn noch nicht klar ist, wann die Eröffnung des Museums dann ist, hat die Direktorin Stefanie Rosenthal im Gespräch mit Ihnen schon ein bisschen was durchblicken lassen, was sie innen plant, was für eine Sammlung da reinkommt?
Also ich finde das sehr spannend, dass sie gesagt hat, dass diese Sammlung wirklich anders wird als das, was wir kennen. Also die haben praktisch angefangen ja als ein Ableger des New Yorker Guggenheims und sie meinte, am Anfang war das auch immer noch so, dass so ein bisschen die Kollegen aus New York so das Sagen hatten. Und das hat sich dadurch, dass sie meinte, ein extrem fähiges Team von Leuten, die eben nicht aus dem Westen kommen, sondern die aus anderen Teilen der Welt kommen, hat sich das wirklich umgedreht und zum ersten Mal wird eine wirklich wichtige Sammlung aufgebaut mit der Perspektive auf Asien, mit der Perspektive auf Afrika und ohne, dass man immer die europäische Moderne als so eine Art Gradmesser nimmt und nur so ein bisschen was drumherum macht. Also sie meinte, das sei total spannend, das wirklich mal aus dieser Perspektive vom anderen Teil der Welt aufzubauen von vornherein. Und gezeigt wird Kunst seit den 1960er Jahren, also schon Moderne bis in die Gegenwart.
Diese riesige Museumsfranchise Guggenheim, die es ja wirklich auch schon lange gibt, die damit auch gewissermaßen Vorreiter waren, ist das vielleicht auch ein Modell für Deutschland, wenn man jetzt an kommunale Haushalte denkt, an Kürzungen im Kulturbereich, auch in der Museumslandschaft mehr in diese Richtung zu denken?
Ich glaube fast eher, das wirkt schon ein bisschen altmodisch. Auch diese Idee vom Guggenheim mit dieser Signature Architecture, also mit diesen riesigen Architekturen, wo man dann, es wurde der Bilbao-Effekt genannt. Also Bilbao war ja das andere Guggenheim, was dann eröffnete, auch mit einer Architektur von Gehry, wo dann gesagt wurde, da kommen dann ganz viele Touristen und so weiter. Ich glaube, das hat funktioniert, als es neu war. Mittlerweile gibt es einfach zu viele Museen mit interessanter Architektur und man möchte auch, glaube ich, gar nicht mehr diese riesigen Investitionen für so ein Haus. Also ich glaube, das ist zu groß gedacht, als dass es zum Beispiel in Deutschland funktionieren würde. In Deutschland haben wir schon genug Museen. Es wäre schön, wenn jemand mal Geld hätte, sie zu betreiben.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, so ein Bau wie die Elbphilharmonie oder auch eine neue hamburgische Staatsoper, die in Hamburg gebaut werden soll, die haben ja schon auch wahnsinnige touristische Effekte. Und da ist es ja dann auch so ein bisschen die Hülle, die die Menschen den Tourismus anziehen.
Auf jeden Fall. Aber ich finde es schon frustrierend, auch immer zu sehen, dass man, dann baut man da ein neues Museum und dann fragen sich die Leute, okay, und was machen wir jetzt damit und wie bezahlen wir eigentlich die Leute, die da arbeiten? Also ich glaube, jetzt für Deutschland, für so Strukturen wie in Deutschland, wo es ja wirklich schon gute Museen gibt, wäre es viel besser, einfach die besser zu finanzieren und das würde besser funktionieren.
Gedanken, die einem kommen, wenn man über das neue Guggenheim-Museum in Abu Dhabi nachdenkt. Vielen Dank, Elke Buhr, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und die Feuilletons von morgen, die beschäftigen sich mit einem Gedankenspiel. Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau.
Wenn Jesus heute leben würde, welches wäre seine Lieblingsplattform? Fragt die Tageszeitung Taz. Er würde wahrscheinlich einen Mix haben, um verschiedene Leute zu erreichen, antwortet Josephine Schwitaler, Nonne im Osnabrücker Benediktinerkloster. Ich glaube, dass er neben TikTok definitiv auch auf Insta wäre und er vermutlich einen Podcast hätte. Instagram und TikTok mit Jesus, daraus könnten ja wirklich richtige soziale Netzwerke werden. Über den TikTok-Kanal des Bistums Osnabrück erreichen Josephine Schwitaler und die anderen Ordensschwestern heute auch schon mehr als 55.000 Menschen. Jesus würde das garantiert ins Unermessliche steigern. Und in welcher Radikalität würde er sich dann zu den schrecklichen Themen äußern, die unsere Feuilletons selbstverständlich auch beschäftigen müssen? Das Monster entfaltet weiter sein Chaos, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung zu den Waldbränden in Frankreich. Die Brände sind so heftig, dass sie ihre eigenen Winde erzeugen und eine Hitze entwickeln, in der die gesamte Ladung eines Löschflugzeugs verdunstet, noch bevor sie den Boden erreicht, schreibt Nils Minkmar. In Südeuropa, aber auch in Deutschland sind Waldbrände im Sommer zur neuen Normalität geworden, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Klimawandel sorgt dafür, dass der Frühling früher beginnt, also die Kraut- und Buschschicht mehr Zeit hat zu wachsen, erklärt uns Pia Heinemann. Die Sommer werden heißer und trockener, Gras und Gestrüpp verdorren, ein Funke reicht und schon brennen sie wie Zunder. Doch wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Dafür, dass Frankreich in den ewigen Talkrunden der vielen Nachrichtensender so oft als ein innerlich zerrissenes und chaotisches Land beschrieben wird, funktioniert der gesellschaftliche Zusammenhalt verblüffend gut, meint Nils Minkmann in der Süddeutschen. Niemand fragt danach, ob die Feuerwehrleute auch wirklich seit vielen Generationen in Frankreich leben, welche Hautfarbe oder Religion sie haben. Ein einziges Prinzip leitet das Handeln der staatlichen Institutionen, nämlich die Bewahrung von Menschenleben. Und auch das zweite schreckliche Feuilleton-Thema darf hier nicht übergangen werden. Das Attentat auf den Christopher Street Day am Samstag in Berlin, bei dem eine Frau ihr Leben ließ und 29 weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Ein Anschlag, der offenbar von einem Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat begangen wurde. In Deutschland kämpfen Sicherheitsbehörden immer noch darum, die Beobachtung von Islamisten überhaupt erst klar und öffentlich benennen zu dürfen, klagt in der Süddeutschen Güna Balci, die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland lehnt all diese Typen und ihre Vorliebe fürs Training auf ein Leben im Jenseits ab und ist allein schon deshalb immer wieder im Alltag von Diskriminierung und Bedrohungen durch islamistische Hetzer betroffen. Das wird die von rechts außen sicherlich nicht interessieren, die das Attentat vom Samstag nun für ihre Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg nutzen können. Da hören wir auf Michel Friedmann. Wir sind die Zeitzeugen unserer Zeit, zitiert der Berliner Tagesspiegel aus der Rede, die der jüdische Publizist auf den Bayreuther Festspielen gehalten hat. Wir tragen die Verantwortung und hoffentlich werden uns die Menschen in 20 Jahren nicht fragen, warum habt ihr die Demokratie so einfach denen übergeben, die sie zerstören?
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen einen schönen Abend.